Danke für deine kostbare Gegenwart, Herr. O Gott, Heiliger Geist, wir wissen, dass du da bist, wir spüren dich und wir wissen, dass du treu zu dem stehst, was Jesus verheißen hat. Du bist da, du bist bei uns, du bist in uns. Wir begrüßen dich und wir wenden uns an dich, weil wir wissen, dass wir das Wesentliche von dir bekommen. Ein offenes Herz, ein williges Herz und die Kraft zu tun, was du gebietest in deinem Wort. Und wir danken dir, wir strecken uns danach aus. Wir strecken uns aus, heute durch dein Wort, Heiliger Geist, verändert und motiviert zu werden. Und belehrt und gestärkt zu werden und brauchbar zu werden, dass wir mit dir zusammen das tun können, was auf deinem Herzen ist. Jesus verherrlichen. Oh, wir danken dir, dass du darin dich treu erweist, dass du nicht von unserer Seite weichst und dass du deine Aufgabe gewissenhaft und mit Erfolg ausführst und uns zu Menschen machst, die wirklich in deiner Kraft wandeln. Wir danken dir, Heiliger Geist. Und wir erheben den Sieg Jesu über unserem Leben und über unsere Zukunft, über das, was wir tun werden für ihn in der Kraft des Geistes. Halleluja, Halleluja, Amen, Amen. Ihr dürft Platz nehmen und ich grüße euch ganz, ganz herzlich zu diesem weiteren Abend hier in diesem Seminar Botschafter an Christi Stadt. Und ihr wisst, dass es mein Verlangen ist, dass es mein Gebet ist, dass diese Studienreihe wirklich euren Lebensstil, erstmal eure Erwartung und dann euer Verhalten, euren Lebensstil wirklich prägt und verändert. Und Gott wird euch Gelegenheiten geben, jedem Einzelnen, wenn ihr das möchtet, das anzuwenden, was ihr hier hört. Und es wird Situationen geben, wo ihr merkt, Gott ist mit mir und Gott wirkt durch mich. Wunderschöne Ereignisse stehen einfach vor euch. Wir haben das letzte Mal, wenn ihr euch erinnert, gesprochen über die Bedeutung, über die Rolle des Heiligen Geistes, über die Beziehung zum Heiligen Geist. Jesus sagte von sich selbst und seine Jünger sagten es auch, Petrus, dass er diente im Übernatürlichen, er heilte durch die Kraft des Heiligen Geistes. Dass er es nicht aus eigener Kraft tat. Und als Jesus dann seine Jünger auf sein Weggehen vorbereitete und sie lehrte über das zukünftige Wirken des Heiligen Geistes, stellte er die Bedeutung des Heiligen Geistes ganz, ganz enorm heraus. Und die Jünger verstanden, dass der Heilige Geist in ihrem Leben die Person und die entscheidende Kraft sein würde, durch die sie dieselben Taten tun sollten, wie Jesus sie auch getan hat. Und Jesus hat ganz, ganz deutlich gemacht, dass dieses Wirken des Heiligen Geistes bis in die heutigen Tage und bis zu seiner Wiederkunft gehen werden. Und dass es darin keinen Unterschied gibt, weder in seiner Botschaft noch in der Methode, die er uns gegeben hat, das Evangelium zu verbreiten, Türen aufzutun durch die Manifestation der Kraft Gottes, Zeichen und Wunder, Heilung, Befreiungen und so weiter. Und wir haben ganz, ganz stark die Beziehung zum Heiligen Geist herausgestellt. Wir sind darin total abhängig, das wissen wir ganz schnell. Niemand von uns kann heilen, niemand von uns kann in diesen Dingen wirken. Wir brauchen den Heiligen Geist, wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist, weil er voller Liebe ist, weil er Menschen Gutes tun möchte, weil er möchte, dass sie Jesus sehen, einfach, er wird durch dich arbeiten, wenn du dich ihm gibst, wenn du diese Beziehung suchst, wenn du Gemeinschaft mit ihm pflegst. Das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Zu vertrauen darauf, er wird zu mir reden. Ich bin Kind Gottes und es ist verheißen über mich, dass der Heilige Geist zu mir redet, dass ich die Stimme Gottes hören werde. Es ist mir verheißen. Jesus hat es gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Ich bin Kind Gottes, Gott. Ich habe einen Anspruch darauf. Nicht natürlich aus mir selbst heraus, aber aus dem, was du verheißen hast. Aus dem Wissen, du erfüllst dein Wort. Ich habe einen Anspruch darauf, dass du zu mir redest. Es sollte normal sein, dass wir als Kinder Gottes hören, was der Heilige Geist für unser eigenes Leben und auch dann für andere Menschen, wer durch uns fließen will zu anderen, zu sagen hat. Der Heilige Geist hat etwas zu sagen. Zu dir, für andere, zum Wohle anderer. Und das Ergebnis wird sein, dass du gesegnet bist. Das Ergebnis wird sein, dass du dich freust, Gott ist mit mir. Und wir wollen heute, weil das so wichtig ist, noch dranbleiben an diesem Punkt und wir das noch nicht ausgeschöpft haben. Das Leben mit dem Heiligen Geist. Wir wollen uns anschauen, etwas ganz Interessantes, was gesagt wird über Jesus. Wenn ihr bitte so lieb seid und mit mir geht zu Lukas Kapitel 4. Lukas 4. Und dort sehen wir den Beginn oder die Vorbereitung für den Dienst Jesu. Und wir sehen da, wenn wir einmal zwei Verse miteinander vergleichen. Lukas 4, Vers 1. Dort lesen wir, Jesus voll Heiligen Geistes. Das war nachdem der Heilige Geist auf ihn gekommen war, am Jordan, wie eine Taube kam er auf ihn bei der Taufe am Jordan und verband sich mit ihm. Diese Partnerschaft begann. Er war voll des Heiligen Geistes. Und dann, wenn ihr Vers 14 euch anschaut, da wird Jesus beschrieben, wie er aus der Wüste, er hatte diese 40 Tage in der Wüste zugebracht, wieder herauskommt und es wird etwas beschrieben, was deutlich anders ist. Jesus kam in des Geistes Kraft wieder nach Galiläa. Bemerkt ihr etwas? Hinein ging er in die Wüste in der Fülle des Heiligen Geistes. Was immer er tat, er kam wieder heraus und er war nicht mehr nur in der Fülle des Heiligen Geistes, sondern in der Kraft. Und Kraft des Heiligen Geistes war der entscheidende Faktor in seinem Dienst, der ihn befähigte, dann in dem Übernatürlichen zu wirken und das Joch der Krankheit und der dämonischen Gebundenheit zu zerbrechen, die Werke des Teufels zu zerstören, durch die Kraft des Geistes. Petrus sagt, Apostelgeschichte 10, 38, Gott hat Jesus von Nazareth gesalbt mit Heiligem Geist und Kraft. Nicht nur Heiliger Geist, sondern Heiliger Geist und Kraft. Das ist natürlich keine andere Kraft, die irgendwo anders herkommt, aber es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist eine andere Dimension als nur die Fülle des Heiligen Geistes. Gesalbt mit Heiligem Geist und Kraft. Und er ist umhergezogen und hat wohlgetan und gesund gemacht alle, die vom Teufel überwältigt waren. Und wir sehen, wenn wir uns einfach das anschauen, was der Text hergibt, dass Jesus etwas ganz Entscheidendes zu Beginn seines Dienstes tat. Er wurde nicht nur erfüllt vom Heiligen Geist und fing an dann loszugehen, sondern bevor sein Dienst anfing. Bevor er dem ersten Kranken die Hände auflegte, bevor er das erste Mal Offenbarungen aussprach und Dämonen befahl, war etwas ganz Entscheidendes in seinem Leben. Er hatte einen Konflikt, eine Auseinandersetzung, eine Begegnung mit Satan. Und als diese Begegnung vorüber war, als er überwunden hatte, und das Wort Gottes beschreibt, was er getan hat. Und als er Satan überwunden hatte, ihn ausgeschaltet hatte, erst danach kam er in die Kraft des Heiligen Geistes und danach fing sein Dienst an. Und wir wollen uns das, was Jesus getan hat, anschauen, weil auch wir es sehr, sehr schnell sehen können, anhand vielleicht unseres persönlichen Lebens und wir können es sehen anhand auch der Entwicklung, gerade sagen wir so, der letzten 10, 15 Jahre charismatische Erneuerungsbewegung. Wir sehen, es gibt einen Unterschied zwischen der Fülle des Heiligen Geistes, die wir damals erlebt haben, wer jedenfalls dabei war, zu Beginn der 70er Jahre, die Fülle des Heiligen Geistes kam, wir fingen an, in Sprachen zu singen, wir hatten wunderbare Gottesdienste und waren auf einmal frei von der Engigkeit und wir konnten unsere Hände heben und uns freuen und tanzen und wunderbare Dinge. Und jeder sagte, das ist der Anfang der Erweckung, jetzt kommt die Erweckung. Alle sprachen darüber, jetzt kommt die Erweckung und sie kam nicht und sie kam nicht und sie kam nicht. Und hier sehen wir, warum. Weil wir nicht verstanden haben, wofür wir den Heiligen Geist bekommen haben. Weil wir nicht verstanden haben, es gibt einen Unterschied zwischen der Fülle des Heiligen Geistes und der Kraft des Heiligen Geistes. Und weil es etwas zu tun gibt, um von dem einen zum anderen zu kommen. Sogar Jesus war nicht automatisch in der Kraft des Heiligen Geistes. Sondern nachdem der Heilige Geist auf ihn kam, hatte er etwas zu durchstehen. Und als er durch war, als er Satan ausgeschaltet hatte, als der Weg frei war, kam einfach etwas Neues in sein Leben, die Kraft. Und ich sage dir, es wird bei dir und bei mir nicht anders sein. Wenn wir erfüllt sind vom Heiligen Geist, ist das nicht unser glorreiches Ende unserer geistlichen Entwicklung und Laufbahn, sondern das ist erst der Beginn. Wir sind jetzt ausgerüstet zu tun, was wir zuvor nicht tun konnten. Wir haben die Fähigkeit, im Heiligen Geist zu wandeln. Und im Heiligen Geist haben wir jetzt einen Kampf. Wenn du merkst, dass du mehr Probleme hast und mehr Schwierigkeiten hast und mehr Anfechtungen und Kämpfe hast, seitdem du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, dann sei dir gewiss, du bist genau richtig. Ich kann mich nicht entsinnen, in der Zeit meines Christseins, bevor ich in eine neue Dimension hineinkam, von Heilung und der Erfahrung, dass dämonische Mächte weichen müssen, wenn wir für Menschen beten, dass ich in dieser Zeit, bevor diese Dimension da war, so viel Probleme hatte wie seitdem. Solche Kämpfe im Gebet. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das vorher in diesem Maße und in solcher Breite gehabt hätte. Der Heilige Geist ist uns gegeben, damit wir dann etwas tun, kämpfen, uns durchsetzen. Wir brauchen, lass es mich mal so sagen, wir brauchen ein geistliches Durchsetzungsvermögen. Wenn du dieses Seminar durchgegangen bist und am Anfang gehört hast, die Bedeutung von Zeichen und Wunder, und du gesehen hast sogar, dass Gott von dir erwartet, du sollst dienen mit Zeichen und Wundern. Und du hast dich entschieden, so wie ich dich überredet und motiviert habe. Du hast dich entschieden, Gott, ich sehe es, ich habe keine Alternative. Das ist, was ich brauche, das ist, was die Welt da draußen braucht. Ich will, dass Zeichen und Wunder geschehen. Dann sei dir dieser Situation, in der du jetzt bist, gewiss, jetzt fängt als nächstes ein Kampf an. Du wirst diesen Kampf nicht haben, solange du nicht entschieden bist, dass du in diese neutestamentliche Dimension hinein willst. Du wirst diesen Kampf nicht oder kaum haben. Weil wenn diese Kraft zum Zuge kommt, wenn es regelmäßig geschieht, dass Menschen durch Gebet, durch Hände auflegen, geheilt werden in deinem Leben, du bist eine enorme Gefahr für Satan. Weil du beweist damit vor den Augen der Heiden, dass Jesus auferstanden ist. Dass Jesus der Herr ist, dass Jesus größer ist als Satan. Und darum bist du ein enormes Ärgernis für den Teufel. Und er beschäftigt sich anders und intensiver mit dir als jemals zuvor. Aber das ist nicht der Anfang vom Ende und die große Katastrophe. Wir haben nicht zu weinen oder zu jammern, sondern es gibt etwas ganz, ganz Praktisches, was wir tun können. Und lass mich das beschreiben, einige wichtige Aspekte einer geistlichen Entwicklung aus der Fülle hinein in die Kraft des Geistes. Jesus wurde erfüllt vom Heiligen Geist, der Heilige Geist kam auf ihn. Natürlich auch wir brauchen diesen Einstieg, wir brauchen diese Erfahrung, dass der Heilige Geist auf uns kommt, wir von ihm erfüllt werden. Und dann tun wir das, was alle in der Bibel getan haben, im Neuen Testament, die erfüllt waren vom Heiligen Geist. Wir werden Jesus anbeten in neuen Zungen. Und sag nicht, ja, das hat aber Jesus nicht gesagt oder das hat Jesus nicht getan oder von Jesus wird es nicht geschrieben. In der Tat, es wird nicht von Jesus beschrieben, dass er in neuen Zungen geredet hat. Aber Jesus sagt es von den neutestamentlichen Gläubigen. Er sagt, sie werden in neuen Zungen reden. Und das ist der Anfang, wie wir hineinkommen. Und natürlich sollten wir das gebrauchen. Wir sollten darin wirklich leben und das viel gebrauchen. Paulus sagt, wer in Zungen betet, er baut sich selbst, er baut sich auf. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und wenn wir das vernachlässigen, werden wir merken, dass unsere Gebete einfach eingefahren, routiniert werden und dass da einfach eine Lebendigkeit, eine Frische und eine Kraft fehlt. Wir erbauen uns auf, sagt er. Aber dann etwas anderes, was wir tun sollten, wie wir es hier im Text sehen von Jesus. Er kam in die Wüste, er hatte einen Kampf vor sich und er hatte eine Auseinandersetzung mit Satan. Und er hat sie gewonnen. Und das Wunderbare, was uns die Bibel hier offenbart, das ist so gewaltig. Er gewann diesen Kampf gegen Satan nicht aufgrund seiner Göttlichkeit, nicht weil er irgendeine überlegene Kraft hätte, die er mitgebracht hätte vom Himmel, sondern er überwand den Teufel mit einer einzigen Waffe. Und dieselbe Waffe, die Jesus gebraucht hat, um Satan zu besiegen, ihn aus dem Weg zu schaffen, ihn zu binden und ihn unfähig zu machen, ein Hindernis mehr darzustellen für den Dienst im Übernatürlichen. Dieselbe Waffe, das gesprochene Wort Gottes, steht ja auch dir und mir zur Verfügung. Ist das nicht wunderbar? Jesus hat nicht irgendwas anderes da vom Himmel angefordert oder aus der Tasche gezogen, was er mitgebracht hatte, sondern er hat Satan überwunden auf eine absolut einfache Methode. Und jeder von uns kann diese Methode anwenden. Er kam dem Teufel entgegen und er zitierte das Wort Gottes. Auf eine sehr, sehr einfache Art und Weise. Er sagte, es steht geschrieben. Ich habe einmal studiert, Jesus und sein Verhältnis zur Schrift. Und ich habe entdeckt, dass er eine ungeheure Hochachtung vor dem geschriebenen Wort Gottes hatte. Und er glaubte, dass es so, wie er es fand, das lebendige Wort Gottes ist und dass Gott zu seinem Wort steht und dass das Wort sich erfüllen muss. Und dass das Wort eine Kraft ist, an der jeder Widerspruch, jede Verführung und Versuchung und jede Anklage und Verdrehung einfach zerschellen muss. Und er gebrauchte dieses Wort. Und natürlich war der Heilige Geist mit ihm, der Heilige Geist. Komm zu dir, wenn du das Wort aussprichst. Wenn du nur immer deine Gefühle redest, werden nur deine eigenen Kräfte dir zu Hilfe kommen. Aber wenn du das Wort Gottes aussprichst und wenn du diesen Kampf gegen Satan kämpfst, mit dieser einfachen Methode, das Wort ihm entgegenzusetzen, es steht geschrieben. Dann wirst du erleben, nicht beim ersten Mal vielleicht, nicht beim zweiten Mal und vielleicht nicht bei den ersten paar Malen, aber wenn du dranbleibst, und immerhin Jesus war 40 Tage in der Wüste, du wirst erleben mit dieser Methode, dass du Satan überwindest. Und in der Tat, Jesus, das wisst ihr ja, wir heben das so unwahrscheinlich hervor, er hat Satan besiegt, er hat Satan entmachtet, ihm die Waffen abgenommen, er hat ihn öffentlich zur Schau gestellt, hat uns erlöst aus der Hand des Teufels. All das ist schon passiert. Und doch lehrt das Neue Testament, wenn es zum Punkt Dienst kommt, wir wollen ein Segen sein für andere. Und versteht den Unterschied Dienst oder unser Status als Kind Gottes. Wir sind gerettet durch Glauben plus gar nichts. Wir haben unser Vertrauen auf Jesus gesetzt und das reicht aus, um damit die Ewigkeit einfach mit unserem wunderbaren Herrn zu verbringen. Aber es kommt zu einer völlig anderen Geschichte, wenn es darum geht, dass wir sagen, ich will in diese Dimension hinein. Ich will gebraucht werden von Gott. Ich will sehen einfach, wie die Vision, die Jesus von der Gemeinde hat und von der Welt in den letzten Tagen, dass das Evangelium mit Beweis, mit Kraft demonstriert wird. Ich will, dass diese Worte von Jesus erfüllt werden. Wenn du das willst, dann gibt es einen Kampf zu kämpfen. Dann gibt es einen Preis zu bezahlen. Nicht im Sinne von unserer Erlösung zu erkaufen oder zu erarbeiten. Aber der Widerstand der unsichtbaren Welt wird sich aufmachen gegen dich. Und das ist der Grund, warum am Anfang, wenn du anfängst zu beten für Menschen, in aller Regel und bei allen Menschen, die ich kennengelernt habe und von denen ich gehört habe, am Anfang nichts oder nur sehr, sehr wenig passiert. Das liegt nicht daran, dass Gott nicht deine Gebete hört, sondern es gibt einfach Hindernisse in der unsichtbaren Welt um dich herum, die du nicht überwunden hast und die die Kraft Gottes blockieren, aus dir heraus zu fließen, dorthin, wo es nötig ist. Ich kann mich erinnern, ich habe viele, viele, viele Male gebetet für Menschen. Und soweit ich das beobachten konnte, da ist niemals etwas passiert am Anfang. Und ich würde mich nicht wundern, wenn es ähnlich auch bei dir so ist. Und wenn du entschieden bist, das Wort Gottes sagt es, auf Kranke werden sie die Hände legen. Ich will doch nicht Jesus enttäuschen. Jesus schaut in die Zukunft und er sieht dich und mich und er sagt, auf Kranke werden sie die Hände legen. Er sagt nicht, Vater, ich bete, ich hoffte, ich wünschte, sie würden es tun. Sondern er schaut in die Zukunft und er sagt, sie werden es tun. Und wenn wir entdecken, wir haben gar keine andere Wahl, wenn wir Jesus gefallen wollen, wenn wir neutestamentliche Christen sein wollen, wir müssen es tun und wir wollen es auch tun. Und wir tun es, weil er es in seinem Wort gesagt hat. Und wir sind so knallhart und so entschieden, dass wir sagen, und sollte die nächsten 20 Jahre nichts, aber auch rein und weg gar nichts passieren, durch Gebet und Hände auflegen, im 21. Jahr bin ich immer noch dabei und lege Hände auf. Diese Entscheidung, ich glaube nicht, dass es 21 Jahre dauert, das wollte ich damit nicht sagen. Aber du musst eine Entscheidung treffen, das ist, was das Wort sagt. Und in meinem Leben muss sich und wird sich das Wort erfüllen. Jesus sagt, auf Kranke werden sie, also werde ich. Jesus sagt, die Kranken werden gesund werden, also werden sie es. Ich kann mich erinnern, wie Frances Hunter erzählt, wie sie zum ersten Mal für jemanden gebetet hat. Und sie hat sich auf das Wort gestellt. Und diese Person ist gestorben. Einfach hat das Zeitliche gesegnet, ist gestorben. Und sie schaute dann bei der Beerdigung auf den Sarg und schaute darunter und sagte zu dem Toten, wie konntest du? Wenn wir durch Ergebnisse, durch ausbleibende Ergebnisse erschüttert werden und aufgehalten werden und nicht dranbleiben, dann reichen ein paar enttäuschende Ergebnisse oder ausbleibende Ergebnisse einfach aus und wir sind blockiert und es wird nicht weitergehen. Darum das Erste, wir sind total entschieden, wir tun das, wir tun das. John Wimber erzählt, er hat 10 Monate Heilung verkündigt und für Kranke gebetet und nichts passierte. Und manche von den Kranken wurden immer kränker. Und in manchen Fällen haben sie gebetet und das, was die Kranken hatten, bekamen die, die gebetet hatten, selber. Und das wurde immer schlimmer. Sie beteten für Menschen und das, was die Leute hatten, bekamen sie selbst. Er sagt, daher hatte ich Angst, für Schwangere zu beten. Wir müssen entschieden sein, es zu tun, weil Jesus es gesagt hat. Wir sind nicht motiviert durch Ergebnisse. Und dann haben wir eine Festigkeit, eine Zähigkeit, eine Grundlage erreicht, auf der wir uns durchsetzen können. Wenn es um den Bereich Dienst geht, die Kraft des Heiligen Geistes durch mich zu anderen, hast du sehr wohl einen Preis zu bezahlen und ich auch. Und es gibt einen Kampf. Und obwohl Jesus Satan überwunden hat, wird in diesem Fall davon geredet, dass wir ihn zu überwinden haben. Wir haben nicht dasselbe mit ihm zu tun, was Jesus am Kreuz getan hat, aber wir haben mit ihm das zu tun, was Jesus getan hat, mit ihm in der Wüste. Ihn zu überwinden. So, wir sollten ausgeglichen sein, den Sieg Jesu feiern und doch wissend im Punkto Dienst haben wir einen Kampf zu kämpfen und wir haben Satan zu überwinden. Johannes schreibt zu den Jünglingen, ihr seid stark, das Wort Gottes bleibt in euch, ihr habt den Bösen überwunden. Und auch eine weitere Passage redet davon, sie haben Satan überwunden durch das Lammesblut und das Wort ihres Zeugnisses. Und das ist, was Jesus hier getan hat. Er hat durch das Wort Gottes Satan überwunden, indem er gesprochen hat, was das Wort sagt. Es steht geschrieben. Als ich gesehen habe, dass das für mich dran ist und dass ich das tun sollte und anfangen wollte, das zu tun, habe ich eine sehr erstaunliche Entdeckung gemacht. Ich habe gemerkt, ich kann nicht sagen, es steht geschrieben. Weißt du, warum nicht? Ich wusste nicht, was geschrieben steht. Ich wollte genauso kühn losbollern und sagen, es steht geschrieben. Und ich wusste nicht, was geschrieben steht. Ich wusste, irgendwie hat es der Paulus so oder ähnlich gesagt. Und der Teufel hat sich lustig gemacht über mich. Hat gesagt, so oder ähnlich oder ganz anders. Und wenn du im Kampf erstmal deine Konkordanz zücken musst oder deine Bibel wälzen musst oder deinen Hauskreisleiter anrufen musst und ihn zu fragen, wo steht das und wie heißt es da ganz genau, dann hast du schon eine Niederlage. Aber Niederlagen im Kampf mit dem Teufel ist nicht schlimm. Wir stehen auf, wir starten neu, wir gründen uns besser. Und du sprichst das Wort aus. Du widerstehst Versuchungen. Du lernst durch das Wort Gottes nicht nur Satan dir vom Leibe zu halten, du lernst durch das gesprochene Wort Gottes dich im Gehorsam zu halten. Ein sehr, sehr guter Tipp, wenn du in einem oder anderen Fall anfällig bist und leicht versuchbar bist oder leicht fällst, dann, wenn die Situation da ist, steh auf und sprich laut, nein, es steht geschrieben. Sprich das Wort aus. Das ist so eine Kraft in dem Wort. Paulus sagt, es ist ein Schwert des Geistes, das du nicht mit Händen führst, sondern dass du mit deinem Munde führst. Und wie einmal der Heilige Geist mir sehr, sehr lebendig gemacht hat, wenn wir diesen Kampf kämpfen wollen, wenn wir das Schwert führen wollen, es ist so notwendig, dass wir glauben, wirklich glauben, dass wir mit diesem Schwert, das wir haben, den Teufel wirklich verwunden können. Dass wir wirklich eine Bedrohung sind, dass wir wirklich ihm etwas antun können, dass wir wirklich zu fürchten sind. Solange du dich selber so siehst, wie ich das viele, viele Male gehört habe von Menschen der Seelsorge. Ja, ich weiß das alles, ich habe das gehört und ich habe das auch versucht zu tun. Aber weißt du, wenn ich das tue, ich fühle es einfach, ich spüre es, es ist absolut lächerlich. Der Teufel lacht sich kaputt über mich. Er lässt mich da rumfuchteln und ich weiß ganz genau, und niemand kann mir da anderes überzeugen, ich weiß ganz genau, es bringt einfach nichts. Ich mache nur etwas nach, was ich von anderen gesehen habe, aber es bewirkt nichts. Der Grund ist, man glaubt nicht, dass die Waffen, die wir haben, wirksam sind. Man glaubt nicht, dass die Waffe des Wortes Gottes ein scharfes, zweischneidiges Schwert ist, das der Teufel fürchtet. Solange du auf der Ebene deiner Gedanken oder deiner Gefühle reagierst, wirst du immer in der Niederlage sein. Aber wenn du anfängst mit dem gesprochenen Wort, das du zuvor dir genommen hast, aus dem geschriebenen Wort, und das in dir zum Leben kommt, wenn du anfängst damit zu reagieren, dein ganzes Bewusstsein, deine ganze Sicht von dir selbst, von wer du bist in Christus und was du tun kannst und wie dich der Teufel sieht, wird sich total verändern. Und du wirst nicht irgendwie nachgemacht von anderen her, sondern von innen heraus ein Bewusstsein bekommen wie David. Ich komme im Namen des Herrn. Und du weißt, dass du eine Bedrohung für Satan bist. Du weißt, dass er rennen muss. Und du hast nicht mehr diesen Konflikt, ja, die Bibel sagt, widersteht dem Teufel, das tue ich, so flieht er von euch, das tut er aber nicht. Was soll ich machen, ich elender Mensch? Sondern du weißt, du hast das Wort, du bist überzeugt von dem Wort und du weißt, dass Satan sich absolut biblisch verhält. Weil du kämpfst gegen den Teufel der Bibel. Viele, viele Christen, die ich erlebt habe, die in großen, großen Kämpfen und Schwierigkeiten sind, sie haben einen Fantasieteufel, der viel, viel größer ist als der Teufel der Bibel. Aber ich sage immer, ich möchte gerne einen biblischen Teufel haben, der sich biblisch verhält, der flieht vor mir, wenn vielleicht ich der Einzige wäre, der aufstehen würde. Ich würde reichen, ich muss nicht eine wilde Telefonaktion machen und die halbe Gemeinde aufwecken und sagen, jetzt betet alle mit mir, hier wird es jetzt ganz schwierig und es kommt ganz, ganz herbe. Und ich brauche mindestens 200 Beter. Ich will glauben, dass wenn ich komme, wenn ich tue, was Jesus sagt, widersteht dem Teufel, so flieht er. Er flieht. Und das ausgesprochene Wort, es steht geschrieben. Und du zitierst das Wort. Du zitierst, was Gott über dich sagt. Du zitierst, wie er dich sieht. Du zitierst, dass du rein bist durch das Blut Jesu. Du zitierst, dass du verbunden bist mit Gott. Du zitierst, dass du mit Jesus in himmlischen Plätzen sitzt, dass der Teufel unter deinen Füßen ist. Du zitierst, dass der Heilige Geist in dir ist. Der in dir ist größer als der in der Welt ist. Du zitierst, dass du Macht hast über alle Macht des Feindes. Und diese Dinge musst du aus dem MWF können. Jemand müsste dich nachts um 2:30 aufwecken. Hoffentlich bist du dann schon im Bett. Und sagt 15 Stellen über, wer du in Christus bist. Und du ratterst los aus dem Tiefschlaf, aber du hast diese Dinge parat. Sie sind in deinem Denken, in deinem Unterbewusstsein, sind in deinem ganzen Innenperson einfach verankert. Und du musst nicht suchen, du musst nicht mühsam irgendwie da was zusammensuchen. Ich kann mich an Zeiten in meinem Leben erinnern, als die Bedeutung des Wortes Gottes mir aufging. Da ging mir etwas anderes auf. Wie träge und wie eingekleistert oder eingerostet oder irgendwie unfähig mein Verstand ist in Bezug auf das Wort Gottes. Ich kann mich ganz genau erinnern an eine Situation. Ich hatte das gehört und erfasst und bejaht, wollte anfangen, in diese Richtung zu gehen. Das Wort muss ausgesprochen werden. Und ich studierte damals unten in Lankwitz und wohnte in Spandau. Das waren ungefähr 25 Kilometer. Und ich weiß einmal, ich wollte die Autofahrt nutzen, wollte das Wort aussprechen und wollte erklären, hineinsprechen in die unsichtbare Welt, wer ich bin. Und von Lankwitz bis zum Theodor-Heuss-Platz fiel mir kein einziges Wort Gottes ein. Und das sind mindestens 15, vielleicht sogar 18 Kilometer. 18 Kilometer Autofahrt und kein einziges Wort Gottes fiel mir ein. Ich konnte an alles Mögliche denken. Ich war nicht irgendwie geistesabwesend oder sonst irgendwie auffällig minderbemittelt oder so. Absolut nicht. Ganz normal. Aber wenn es um das Wort ging, dann war wie, als wenn da ein dickes Brett vor meinem Kopf war und da tat sich gar nichts. Und das ist nur ein Symptom gewesen. Und ich weiß, dass deswegen einfach so eine Niederlage und so ein Besiegtsein und so ein Auf und Ab in meinem Leben immer war. Und ich habe das gelernt, was Jesus hier getan hat mit dem Teufel. Und wenn du in die Kraft des Heiligen Geistes hinein willst, und du willst dort hinein, du willst gebraucht werden, nicht wahr? Das erwarte ich, deswegen sitzt du hier. Du willst gebraucht werden, ich weiß es vielleicht besser als du, aber ich sag's dir nochmal. Du willst gebraucht werden, du willst, dass deine Hände etwas bewirken und die Kraft Gottes fließt. Dann hast du diesen Kampf vor dir und niemand kann ihn für dich tun. Niemand kann das übernehmen für dich. Und du fängst da an, wo du bist. Und du bist nicht jemand anders und du kannst nicht irgendwie etwas überspringen, sondern du musst einfach beginnen, dort, wo du bist. Sprich das Wort aus, dem Feind gegenüber. Sage, was Gott sagt über dich. Und erinnere den Teufel daran, dass das Wort Gottes, dass die Schrift, wie Jesus es sagt, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Sie kann nicht gebrochen werden. Das weiß der Teufel auch. Und ich habe manches Mal zu Geschwistern gesagt, die irgendwie immer so entmutigt und resigniert sind und wo irgendwie einfach Kraft fehlte in ihrem Gebet. Ich habe ihnen Hausaufgaben gegeben, habe gesagt, wenn du deine Zeit machst mit dem Herrn, wenn du in Sprachen betest, Jesus anbetest und einfach ihm dankst und ihn lobst, danach nimmst du deine Bibel und dann liest deine Bibel dem Teufel vor. Und lass dich nicht abhalten davon, indem dir so kluge theologische Gedanken kommen. Ja, aber das wird er alles schon wissen. Es geht nicht darum, ob er es weiß, er möchte es von deinem Mund hören. Er möchte sehen, ob du dich verhältst wie jemand, der Jesus glaubt. Er möchte sehen, ob du dich verhältst wie jemand, der wirklich sagt, jawohl, ich folge Jesus nach. Jesus hat die Menschen gerufen und gesagt, folgt mir nach. So, wenn wir Jesus nachfolgen, dann müssen wir durch die Wüste, weil er durch die Wüste ging. Ist das logisch? Wir müssen durch die Wüste. Wir haben denselben Kampf. Da ist jemand, der wach ist. Preis dem Herrn. Ich werde euch noch erwecken heute Abend. Wir haben denselben Kampf wie Jesus. Und nichts kann irgendwie eine Abkürzung sein. Nichts kann irgendwie uns daran vorbeiführen. Oder nichts wird uns verschonen. Wir haben diesen Kampf. Und weil Jesus ihn gewonnen hat mit dieser einfachen Methode, kannst du ihn mit dieser einfachen Methode überwinden. Wie viele Male habe ich den Teufel gerufen und habe ihm gesagt, schau dir meine Hände an. Diese Hände sind gesalbt mit dem Heiligen Geist. Und diese Hände, hör zu Teufel, ich will, dass du weißt, was ich sage und was ich vorhabe. Diese Hände werde ich auf Kranke legen. Und Gott, der in mir wohnt, wird die Kranken gesund machen. Das habe ich viele, viele Male ihm gesagt. Ich habe es nicht gezählt. Aber viele, viele Male ist es gewesen. Und ich habe Gott das gesagt. Und ich habe das Menschen gesagt. Und ich habe dazu gestanden. Und das ist die einzige Art und Weise, wie wir geistlich durch die Widerstände, die um uns herum aufgebaut werden, sobald du dich entscheidest, ich will in die Kraft des Heiligen Geistes, ich will Heilungen und Zeichen und Wunder sehen, wirst du ein Sonderkommando bekommen aus der Finsterniswelt, die sich speziell um dich kümmert. Mit einer speziellen Entmutigungstaktik gerade zurechtgeschnitten auf dich. Und das sage ich nicht, um zu sagen, dir eine Entmutigung zu geben. Ja, wenn das so ist, dann höre ich lieber gleich auf. Nein, die Kräfte, die dort geschickt werden, dich zu blockieren, sie werden ihr Bestes geben, glaub mir das. Sie werden ihr Bestes geben, ihr Bestes tun, die machen Überstunden für dich. Und was immer sie tun für dich, um dich zu entmutigen, dich aufzuhalten, es ist nicht genug. Ihr Bestes reicht nicht aus. Ihr Bestes reicht nicht aus gegenüber dem Wort Gottes aus deinem Munde. Was immer sie bringen, du mit dem Wort, das der Heilige Geist scharf macht, bist stärker. Du setzt dich durch, du fegst sie beiseite. Wie wunderbar, dass wir ein zweischneidiges Schwert haben. Sonst könnten wir nur in eine Richtung hauen und dann müssen wir das Schwert wieder zurücknehmen und dann wieder zuschlagen. Aber du hast ein zweischneidiges Schwert, was bedeutet, das ist sehr wirtschaftlich. Du sparst eine Menge Energie. Du schlägst zu, die Köpfe rollen und mit derselben Bewegung schlägst du zurück und wieder rollen die Köpfe. Ein zweischneidiges Schwert hast du, das sehr, sehr wirksam ist im Kampf. Und das ist das gesprochene Wort. Nehmt das Schwert des Geistes, sagt Paulus, das Wort Gottes. Aber es ist nicht das Wort, was einfach nur Buchstabe ist, sondern es ist zum Leben gekommen zuvor in dir. Indem du das Wort in die Gegenwart Gottes gebracht hast, Gott dafür gedankt hast, darüber gebrütet hast. Dieses Wort wird sich erweisen. Und du wirst es erleben. Geht einmal mit mir zu diesem Parallelbericht in Matthäus 4. Und dort finden wir denselben Bericht Jesus in der Wüste. Und Jesus widerstand dem Teufel. Es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Und sogar bei Jesus war der Teufel nicht das erste Mal weg. Das bedeutet, geh nicht zum nächsten Bruder oder Schwester und sag, ich habe das probiert und es hat nicht funktioniert. Jesus hat es getan und es wird hier beschrieben, dreimal. Und dann heißt es hier in Vers 11, da verließ ihn der Teufel. Oh ja, das ist, was ich wünsche, was er endlich tun würde, dass er mich in Ruhe lässt. Du siehst die Sache verkehrt, wenn du solche Wünsche hast. Du solltest es lieber so machen, dass der Teufel diese Wünsche hat. Ich wünschte, er würde mich endlich in Ruhe lassen. Ich habe ja gar keine Ruhe mehr. Ich kann ja nicht mehr irgendwie mich entspannen oder mal irgendwie ein bisschen wieder Gedanken sammeln oder zu Kräften kommen. Der jagt mich, der ist hinter mir her, der verfolgt mich zu meiner Ruhezeit und mein Feierabend. Alles macht mir dieser geisterfüllte Christ mit seinem Es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben, kaputt. Ich wünschte, er würde mich mal in Ruhe lassen. Jemand hat mal gesagt, ob das so ganz theologisch so ist, weiß ich nicht, aber da ist sehr viel dran. Wie die Entrückung kommen wird. Er hat gesagt, das Volk Gottes wird so in diese Wahrheiten der Kraft und der Wirkungen des Heiligen Geistes hineinkommen. Es wird so effektiv arbeiten. Es wird wie eine Armee über diese Erde fegen und die Werke Satans in Nation nach Nation und Stadt nach Stadt zerstören, systematisch. Und der Teufel wird so betrübt sein und zerknirscht sein und kaputt sein und am Ende sein. Und er wird eines Tages seinen Gang antreten zu Gott und wird sagen, bitte, 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 nimm diese Leute von der Erde. Die machen mir alles kaputt. Ich glaube, so sollte es sein und diese Perspektive sollten wir haben, dass wir nicht wünschen, oh ja, der Teufel sollte mich in Ruhe lassen. Lass ihn diesen frommen Wunsch haben. Und er wünscht sich von Herzen und leider doch vergebens, dass du ihn doch endlich in Ruhe lassen möchtest. Aber du jagst ihm nach. Du bist hinter ihm her. Jemand sagte, Pastor, ich habe den Teufel die ganze Woche zum Rennen gebracht. Oh, wunderbar, sagt der Pastor. Ja, aber Pastor, weißt du, ich liefere den Teufel hinter mir her. Das ist verkehrt rum. Bring ihn zum Rennen, indem du rennst. Und er rennt vor dir und er rennt weg von dir. Die Bibel sagt, dass er von uns flieht. Nicht, weil du irgendwas Besonderes bist, sondern weil du gelernt hast, den, der in dir ist, Jesus, das lebendige Wort, wirklich herauszulassen. Und wenn Satan anfängt, dich zu respektieren, dich zu meiden, Angst zu haben von dir, dann nur deswegen, weil du gelernt hast, den Größeren, den Überwinder aus dir herauskommen zu lassen. Nicht, weil du so ein Superchrist bist, sondern weil du gelernt hast, den, der in dir ist, wirklich herauskommen zu lassen. So, wenn wir in die Kraft des Geistes wollen, es ist notwendig, uns durchzusetzen. Es ist notwendig, das Wort zu sprechen. Und einfach die Atmosphäre, die unsichtbare Blockade, die um uns herum ist, niederzuringen. Und lass uns auch das beachten, was Jesus tat. Er sprach nicht nur das Wort, sondern er tat etwas anderes. Und was ich glaube, was sehr, sehr entscheidend ist für dieses geistliche Durchsetzen, er fastete. Wir sind nicht zu begierig, darüber viel zu hören. Ich auch nicht. Aber das Wort Gottes sagt, dass er betete, das Wort sprach und dass er fastete. Und Jesus sagte sogar noch mehr. Wir könnten sagen, fein, das war der Sohn Gottes, wie wunderbar, dass er das gemacht hat. Jesus sagte noch mehr, er sagte in Bezug auf uns, dass Fasten normaler Bestandteil des geistlichen Lebens sein würde. Er lehrte in Matthäus, lass uns einmal dahin gehen. Matthäus 6. Und dort spricht er von drei christlichen Tugenden oder Verhaltensweisen. Er sagt in Matthäus 6, Vers 2, wenn du nun dein Almosen gibst, wir stimmen alle damit überein, dass Geben, auch Geben von Finanzen, Teil des biblischen, neutestamentlichen Christenlebens ist, nicht wahr? Bitte? Stimmen wir mit überein. Schweren Herzens, aber doch. Notgedrungen, weil ich darauf bestehe und weil ihr es in eurer eigenen Bibel habt, nicht wahr? Und Jesus sagt hier, wenn, im Sinne von immer dann, da ist nicht dieses Wort wenn, das wir haben, falls, sondern Jesus sagt, wenn ihr gebt. Und dann, Vers 5, spricht er von Gebet. Und wir alle stimmen damit überein, dass Gebet ein normales Bestandteil des christlichen Lebens ist, nicht wahr? Und Jesus sagt, wenn ihr betet, nicht falls ihr betet, wenn, immer dann wenn, dann sollen wir auf das achten, was dann danach kommt. Und in derselben Weise ist es ärgerlich und wir wünschten, es wäre anders, spricht Jesus in Vers 16 davon, wenn ihr fastet, nicht falls es einmal vorkommt, sondern wenn. Wenn ihr fastet, oder wenn ihr Matthäus 9 hineinschaut, Matthäus 9, Moment, wo haben wir es? Ja, Vers 15, dort sagt Jesus, es wird die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird. Alsdann werden sie fasten. Das ist die Zeit, in der wir jetzt leben. Jesus ist nicht sichtbar unter uns und er sagt von uns mit großem Glauben und beruhigt damit die Jünger des Johannes. Er schaut in unsere Zeit und er sagt, sie werden fasten. Wenn wir in den Dienst von Paulus hineinschauen, vielleicht nur zwei Stellen, oder erst einmal die geistlichen Leiter in Apostelgeschichte 13, dort heißt es in Vers 2, sie dienten dem Herrn, da sie dem Herrn dienten und fasteten sie. Und dann sprach ja der Heilige Geist in Bezug auf den Beginn der Missionsreisen und dann heißt es, da fasteten sie, wir würden sagen, schon wieder. Sie haben doch gerade gefastet. Und sie sollen froh sein, der Herr hat zu ihnen gesprochen, wunderbar, dann hat doch das Fasten was gebracht. Aber sie fasten schon wieder und legen Hände auf und segnen sie für den Dienst. 2. Korinther 6, Vers 5, als Diener Gottes erweisen wir uns. Und dann wird alles aufgezählt. Und Fasten. 2. Korinther 11, 27, noch eine Liste des Dienstes von Paulus. Und er sagt dort, in viel Fasten, viel Fasten. Und ich kann mich an eine Zeit erinnern, wo das ganz, ganz deutlich vom Heiligen Geist in den Vordergrund gerückt wurde und wo ich und damals mit anderen zusammen, wo wir sehr, sehr viel gefastet haben. Und das zusammen mit dieser Strategie, das Wort auszusprechen, hat Durchbrüche in meinem Leben gebracht, wie ich sie mit allen anderen Ratschlägen und Methoden, die ich kannte und die mir gegeben wurden, in 6 Jahren Christsein nicht erlebt habe. Innerhalb von wenigen Wochen, 2, 3 Monaten, erlebte ich Befreiung und Sieg von Dingen, die ich mit mir rumschleppte, schon über viele, viele Jahre als Christ, erfüllt vom Heiligen Geist. Aber als ich fastete und nicht nur von mittags bis zum Abendbrot, sondern wirklich über längere Zeit. Und das kombiniert mit Gebet und mit dem Aussprechen, glaubenden Aussprechen, kämpferischen Aussprechen des Wortes Gottes, brachte enorme Befreiungen und Veränderungen in meinem Leben. Du sagst, ja, aber ich muss schließlich arbeiten oder ich habe Familie und ich muss das Essen kochen und diesen, jenen. Wie kann ich da fasten? Du kannst, wenn du möchtest. Niemand kann dich zwingen zum Essen. Ich weiß, dass ich da im Krankenhaus arbeitete und eine Schwester wollte es ganz lieb meinen und hatte von einer Feier, die da war, vom Geburtstag oder irgendwas, hatte die ein Stück, 2 Stück Kuchen aufgehoben. Und als ich zum Nachtdienst ankam, hat sie gesagt, das hat sie da für mich aufgehoben und so weiter. Und ich sagte, das ist ganz, ganz lieb von ihr, aber sie könnte es ruhig jemand anders geben. Ich habe mich wirklich bedankt. Ja, warum soll ich es da stehen lassen? Es wird schlecht. Und ich habe ihr gesagt, es ist so lieb. Ich habe mich echt bedankt und habe gesagt, sie kann wirklich das jemand anders geben. Ich werde es nicht essen, weil ich gerade faste. Und sie war so böse mit mir. Und sie meinte, wenn ich hier arbeite, muss ich unbedingt essen. Nun, die Bibel sagt, wer arbeitet, soll auch essen. Das ist richtig. Aber nicht, wenn ich freiwillig einfach eine Zeit nehme, um nicht zu essen. Und wenn wir wirklich wollen, können wir, egal in welcher Situation wir sind, das durchsetzen. Und sicherlich wird dann auch herauskommen, vielleicht in mancher Situation, warum du fastest. Aber zwingen zum Essen kann dich niemand. Und ich weiß, mit welcher inneren Freiheit und Freude ich Essen ausgeteilt habe für Patienten im Krankenhaus. Und habe seit vielen, vielen Tagen selber nichts mehr gegessen. Sagst du, es ist ja schier tödlich. Nein, absolut nicht. Du lebst so in der Gegenwart des Heiligen Geistes. Du bist so mit dem Herrn verbunden. Die Kraft Gottes kommt so in dein Denken, in all das hinein, einfach wie du lebst. Du wirst begeistert sein, einfach einmal zu entdecken, wie viel Herrschaft du hast über deinen Körper. So, wir sollten nicht denken, wenn man fastet, dann ist es unmöglich zu arbeiten. Natürlich ist es gut, wenn wir fasten, dass wir uns Zeit nehmen, auch mehr Zeit nehmen zum Gebet. Fasten verstärkt einfach Gebet. Und das ist der letzte Punkt, den ich jetzt einfach noch hier dazufügen will, um hineinzukommen in die Kraft des Heiligen Geistes. Eine intensive, flehende Art zu beten, die uns selber nicht kalt lässt, die nicht uns selber irgendwie unbeteiligt oder gleichgültig lässt, sondern wo wir beten mit einer Ernsthaftigkeit, mit einer Entschiedenheit, mit einem Willen, wo wir merken, nichts und niemand kann uns von dem, was wir erreichen wollen, abhalten. Und ich glaube, ein Gebet, das dich nicht sehr bewegt. Ich rede nicht jetzt von der frohen Stärke, sondern von dem, was innerlich passiert. Ein Gebet, sei es Fürbitte oder geistlicher Kampf oder was auch immer, das dich nicht bewegt, wird auch außen nicht viel bewegen. Und wir können lernen, wir können uns ausstrecken, wir können den Heiligen Geist einladen, dass er kommt. Er ist der Geist des Gebetes. Und wir werden lernen, welche Dinge den Geist des Gebetes dämpfen und hindern. Und dann kann dieser Geist des Gebetes über uns kommen, dass wir manches Mal beten und wir beten so wild und so gewalttätig, dass du dann vielleicht, wenn so etwas zum ersten Mal passiert, ganz erschrocken, du deine Hand auf den Mund legst und sagst, wie konnte ich nur mich so versündigen? Aber das ist nur das religiöse Fleisch, was dich nochmal blockieren will. Mach du weiter. Jesus sagt, das Reich Gottes leidet Gewalt und die Gewalttun reißen es an sich. Und er selber gibt Beispiele von Menschen, die beten, und er lobt diese Beispiele, er hebt es lobend hervor. Denkt an Lukas 11, diesen bittenden Freund, der sich nicht abweisen lässt. Der sagt, ich brauche Brot für meine Freunde oder meinen Freund, der gekommen ist. Und du brauchst Brot. Brot ist das Wort. Brot ist aber auch Heilung. Heilung ist Brot, sagt Jesus. Gehört zum alltäglichen Leben. Und wir können beten, wir können flehen, sagen, Gott, gebrauche mich doch. Hier bin ich. Und wir haben eine Zeit, wo wir wirklich intensiv kämpfen und wo wir wissen, einfach, wir sind geistlich gesehen unwiderstehlich und wir kommen durch. Vielleicht nicht das erste Mal, vielleicht nicht das zweite Mal, aber wir kommen durch. Es gibt Beten und Beten und Beten und es gibt wirklich Gebet. Und das ist, wovon ich spreche. Der Heilige Geist wird kommen und vielleicht gibt es einen Punkt in deinem Gebet, wo du das Gefühl hast, also jetzt weiß ich kaum noch, wie ich das ausdrücken soll. Und aus deinem Gebet wird mehr ein Schreien werden oder ein Stöhnen werden. Macht nichts, du bist immer noch auf neutestamentlichem Niveau. Paulus spricht davon, dass er betet und Geburtswehen leidet. Und ich bin bei 3 Geburten dabei gewesen. Ich weiß, wie sich das anhört. Geburtswehen. Ich meine, meine Frau hat den wesentlichen Teil gemacht. Aber ich weiß, wie sich das anhört. Und wenn Paulus Gebet mit so etwas vergleicht, dann gibt es, glaube ich, für uns alle Dimensionen des Gebetes, die wir noch nicht kennen. Und die Kraft des Heiligen Geistes wird kommen, weil du entschieden bist, weil du sagst, da muss ich durch. Und kein Teufel und kein Dämon aus der Finsterniswelt wird mich aufhalten. Weil ich weiß, das, was ich will, ist göttlicher Wille. Und der Wille Gottes geschieht in meinem Leben. Amen. Amen. Okay, wir machen hier eine kleine Pause. Ich war 2 Sekunden schneller. Von, sagen wir, 10 Minuten.